Ja, hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge vom Imker-Podcast mit Marco und
der unrastigen Marie.
Was soll das bedeuten?
Hektischen.
Okay, gut. Wie immer erstmal ein kleiner Überblick über das, was wir heute besprechen wollen. Wir haben diverse Nachgehackts aus den letzten Folgen, Mehrzahl in diesem Fall. Das wird ein ziemlich großer Block. Das sind so mehrere verschiedene Punkte, deswegen will ich das jetzt nicht schon mal vorher alles runterrasseln, sondern das könnt ihr euch dann ja anhören in Ruhe. Dann haben wir ein Hauptthema, und zwar wollen wir einen kleinen Rückblick starten auf unsere Imkereien 2021 und vielleicht auch ein bisschen laut überlegen, was wir 2022 so vorhaben. Dann habe ich eine Information aus dem Trachtnet mitgebracht, die ich ganz spannend fand. Dann haben wir noch einen Veranstaltungstipp. Und ja, das war es eigentlich schon.
Also, ich sag ja unrastig bei so vielen Punkten.
Genau. Legen wir mal los. Nachgehakt aus den letzten Folgen. Du wolltest starten.
Ja, wir hatten uns ja mit der Apis cerana beschäftigt und konnten da letztens mal nicht so viel zu sagen. Und ich habe da noch mal ein bisschen rumgeblättert und nachgeschaut und so ein paar Fakten zusammengetragen. Also zum einen, es ist halt die asiatische Biene, kann man sagen. Asiatische Honigbiene, Marie. Wir hatten ja gesagt, die Völker wären nicht so groß. Das stimmt aber nicht. Die können bis zu 30.000 Bienen groß sein. Also das ist schon nicht so klein, wie ich gedacht hätte. Also ich hatte eigentlich gedacht, die sind vielleicht 5.000 oder 10.000 Einheiten groß. Aber es sind doch 30.000, finde ich jetzt nicht so wenig. Interessant hierbei ist es, dass in einigen Ländern, zum Beispiel in Japan, ist es so, dass die Biene eher so zur Kulturpflege genutzt wird, also aus historischen Gründen. Aber in anderen asiatischen Ländern ist es so, dass die Apis cerana auch zur Honiggewinnung genutzt wird und zur Entwicklungshilfe. Also dadurch, dass sie nicht diese Varroa-Problematik hat, wo ich gleich noch hinzukomme, ist sie natürlich deutlich einfacher zu behandeln oder zu betreuen, als das jetzt mit der westlichen Honigbiene der Fall wäre. Und da gibt es auch einige Projekte, die das auch aus Europa unterstützen, dass Leute, die in Armut in Asien sind, dann über die Imkerei an einen Erwerb kommen. Und das wird in der Regel mit der Apis cerana vollzogen.
Das klingt aber spannend.
Ja. Ja gut, gibt es ja genauso auch so Projekte in Afrika, ne?
Ja.
Aber ich glaube, was war das in Ruanda oder sowas, ne? Gibt es da dieses Projekt da, das auch da von Herrn Binder irgendwie mal vorgestellt wurde?
Ja. Da haben sie ja damals auch die Top-Bar-Hive in dem Zusammenhang entwickelt. Die kann man ja intelligenterweise an so Drähten aufhängen, weil die haben ja da echt ein Riesenproblem mit Elefanten. Und Elefanten haben tierische Angst vor Bienen. Und wenn die Elefanten also gegen diese Drähte rammeln, dann geraten die alle in Schwung und die Top-Bar-Hives, die schwingen natürlich auch und die Bienen summen entsprechend auf und das hören die Elefanten über einen ziemlich weiten Entfernung wohl auch hinweg und dann machen die einen Abgang. Ganz spannend.
Ist eigentlich schon komisch, ne, dass die Angst vor Bienen haben, obwohl die so ein dickes Fell haben. Ne? Also ich glaube nicht, dass die Bienen durch die Haut stechen können. Ne?
Ja gut, aber ich denke mal, Rüssel ist wahrscheinlich relativ empfindlich. Augen, Mundbereich, Bienen wissen ja, wo sie hinstechen müssen. Das wissen sie auch bei uns. Also wenn ihr Probleme mit Elefanten im Garten habt, wisst ihr Bescheid.
Ja, dann, wir hatten letztes Mal was gesagt zur Varroa-Milbe und zur Apis cerana. Da waren wir ein bisschen ungenau. Es ist nun mal so, dass die Apis cerana von der Varroa jacobsoni befallen ist in erster Linie und nicht, wie bei uns der Fall ist, mit der Varroa destructor. Sprich, bis zum Jahr 2000 war es ja so, dass man nur die Varroa jacobsoni kannte und gar nicht wusste, dass es eine Varroa destructor gibt, die anscheinend von der Varroa jacobsoni abgespalten hat. Also das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ich bin kein Biologe, kann das jetzt nicht ganz genau erklären. Es ist aber auf jeden Fall so, dass die cerana mit der Varroa jacobsoni quasi in so einem Wirt-Parasiten-Verhältnis lebt, das relativ ausbalanciert ist. Also die Bienen können das genau managen, wie viele Milben im Volk sind. Und wenn es viele Milben werden, haben sie entsprechende Abwehrmechanismen und können dafür sorgen, dass die Milbenlast reduziert wird. Also das ist ja quasi das, was jetzt hier bei uns mit der westlichen Biene, mit der Apis mellifera, reingezüchtet werden soll, über die Varroa-Toleranzzucht. Also über die Sensorik, dass erkannt wird, wenn Zellen befallen sind, dass die Zellen ausgeräumt werden. Und das hat die Apis cerana alles. Und das Interessante daran ist, und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich bin eigentlich ein absoluter Gegner vom Drohnenschneiden. Aber die Apis-Cerana hat eine Eigenschaft, dass sie in der Lage sind, die Drohnen, die natürlich auch dort am meisten befallen sind von der Milbe, einfach nicht mehr ausräumen. Und quasi dann wird jede Drohnenzelle quasi zu einem Sarkophag. Mhm. Die Drohnen können selber ihre Zelldeckel nicht öffnen. Und wenn sie merken, da sind zu viele Milben drin in der Zelle, wird die Zelle einfach nicht aufgemacht. Und dadurch können die in einem Brutdurchgang die Milbenlast um 20% reduzieren. Und das bringt mich dann wieder zur Konklusion, dass eigentlich Drohnenschneiden nichts Schlimmes ist. Weil wenn die Apis cerana das schon von sich selber ausmacht, dass sie quasi mechanische Drohnenvernichtung vornimmt, indem sie die Drohnen nicht schlüpfen lässt, warum sollen wir das nicht mit unseren Bienen nicht auch machen? Ne? Also da kann man sich nicht mehr irgendwie, so wie ich das gesagt habe, das wäre ethisch nicht in Ordnung, aber im Endeffekt, die asiatische Biene macht das ja auch.
Also die Argumentation wäre vielleicht, dass wir das pauschal machen würden und die das nur nach Befallsgrad machen. Aber ich sehe deinen Punkt total. Ich meine, ich bin ja auch absolut gegen das Drohnenschneiden. Das habe ich auch wirklich nur im ersten Jahr überhaupt gemacht, weil es eben so Standard ist und empfohlen wird. Und danach habe ich es nie wieder gemacht. Es geht auch bei mir natürlich gar nicht wegen der wegen des Naturwabenbaus. Ne? Ich habe ja nur ganz selten reine Drohnenwaben. Ich habe ja meistens einfach gemischte Waben. Und aber ich muss schon sagen, wenn ich ein Volk habe, was auffällig ist, und ich habe wirklich mal eine reine Drohnenwabe, die verdeckelt ist, dann habe ich die auch schon mal aussortiert. Das passiert aber nur ganz selten. Das ist ein ganz spannender Punkt tatsächlich. Man müsste sich natürlich ethisch länger damit auseinandersetzen.
Ja, man müsste halt überlegen, wie man sie dann abgetötet bekommt, vernünftig. Ne?
Einfrieren wäre eigentlich, glaube ich, das Mittel.
Ja, aber wenn du 30 Völker hast, dann kannst du keine Drohnenwaben einfrieren. Ne? Das ist.
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, die rauszunehmen, in die Ecke zu stellen, und weil die schlüpfen dann ja einfach teilweise noch und die verenden dann in den Zellen, das ist einfach Murks. Ne? Also man müsste schon gucken, dass man die entweder sofort schmilzt, wobei das, glaube ich, auch nicht so toll ist. Einfrieren wäre natürlich schon am allerbesten, aber genau wie du sagst, bei 30 Völkern ist das auch wenig praktikabel.
Ja, oder noch mehr, ne? Kommt.
Ja, klar, ne? Aber.
Aber selbst bei 5 Völkern, wenn man nur eine kleine Gefriertruhe hat, ist das auch schon. Und in der Regel ist die Gefriertruhe ja auch nicht leer.
Ja. So wie unsere.
Und welcher Mitbewohner möchte, dass Bienensachen da eingefroren werden? Also ich weiß nicht, ob ich das auch unbedingt.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Okay, ihr kennt das ja alle von zu Hause. Mich würde mal ganz interessieren, sehr stark interessieren, wie macht ihr das? Schmelzt ihr die Drohnenbrut? Schneidet ihr die Drohnenbrut? Was tut ihr damit? Macht ihr das überhaupt? Wie steht ihr dazu? Schreibt doch mal in die Kommentare. Das ist schon ein spannendes Thema.
Von der Apis cerana zu der Gefriertruhe. Toll. Ja, also das war eigentlich das, was ich dazu sagen wollte. Man könnte jetzt natürlich noch mehr ins Detail gehen, aber wie gesagt, ich denke mal, für uns als Imker ist das jetzt nicht so relevant, wie das dann noch alles klassifiziert wird und wie die das entdeckt haben und welche Genanalysen die dort vorgenommen haben und welche anderen Untertypen von der Varroa jacobsoni es noch gibt. Da gibt es auch noch diverse Unterschiede zwischen asiatischem Festland und asiatischen Inseln. Aber wir werden einfach mal 2 Dokumente verlinken, die könnt ihr euch dann reinziehen.
Genau.
Das eine Dokument hat sogar eine Zusammenfassung auf Deutsch.
Ganz am Schluss.
Ja.
Okay, dann haben wir ja über das Thema Sheet gesprochen in der letzten Folge. Und da hat Mario M. sich auf YouTube nochmal gemeldet und nochmal präzisiert. Wir haben uns ja wieder in unsere Themen verrannt und sind nicht ganz bis zur eigentlichen Konklusion gekommen. Ich möchte das gerne nochmal vorlesen, was er geschrieben hat. Viel wichtiger ist, sie arbeiten weniger und leben daher länger. Mehr Bienen können mehr Brut und diese auch besser bis ins Frühjahr hinein versorgen. Mehr alte Bienen können schon die erste Tracht mit einbringen. Ne, also die Argumentation oder wie wir darauf kamen, war ja, braucht es jetzt der Sheet zur besseren Überwinterung und die Testsreihen haben ja gezeigt, jein, also eigentlich nicht, die überwintern genauso gut, aber sie haben halt einen höheren Futterverbrauch und na, Mario-Emma ist eben jetzt auch darauf eingegangen, dass es eben, wenn sie eben mehr wärmen, mehr heizen, mehr Energie vergeuden, dass sie eben dadurch mehr arbeiten müssen und entsprechend eben auch kurzlebiger sind. Ne? Und dann eben auch fehlen zur ersten Tracht. Das ist absolut ein Argument.
Ja, aber es ist ja, Sheet ist ja nicht Sheet, ne? Du kannst ein
Nein.
dünnes Holzsheet haben, du kannst ich habe Styropor-Sheet von Wagner und dann gibt es da halt dann noch die nächste Stufe mit der Folie isoliert, ne?
Das ist ja auch nur das Sheet im Winter. Das Sheet im Sommer hat ja nochmal einen ganz anderen Sinn im Prinzip. Ne? Das ist ja auch ganz spannend. Ich glaube, das hat Bernhard Häufe wirklich sehr anschaulich in seinem Buch auch erklärt. Ich glaube zumindest, das habe ich in seinem Buch gelesen. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn du ein Restaurant hast mit 5 Kellnern in einem kleinen Raum, dann haben die diesen Raum unter Kontrolle. Wenn sich dieses Restaurant aber über 5 Etagen zieht, bei gleicher Anzahl von Tischen und Gästen, dann sind die trotzdem ineffektiver, weil die in diesen Etagen hin und her rennen müssen. Ne? Und das zeigt ein bisschen, wozu das Sheet ja im Sommer oder das Einengen des Brutnests auf eben den Bereich, die Königin wirklich vernünftig beherrscht, also nicht sinnfreie leere Zellen, die dann womöglich wo Pollen eingelagert wird, wo Honig eingelagert wird und so weiter. Das ist schon alles sehr nachvollziehbar, muss ich sagen. Diese Erklärung fand ich genial, weil versteht man sofort. Da sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Also das Sheet ist jetzt nicht nur im Winter gut, sondern es gibt auch Argumente dafür im Sommer. Auch wenn ich es nicht nutze, aber.
Sehe schon. Die nächste da dann im Grin.
Nö, ich glaube nicht, weil ich ja eigentlich auch ohne Absperrgitter arbeite. Das kann ja nicht funktionieren. Ich müsste mich erstmal aber dazu überwinden, ein Absperrgitter zu nutzen. Und da bin ich eigentlich nicht so. Und nächstes Jahr, weißt du ja, ich komme ja gleich noch auf den Punkt. Ich will mich ja mal an den Flachzangen versuchen. Und ich hoffe dadurch auch, das Brutnest besser. Aber wir gucken, sprechen wir ja gleich drüber.
Flachzangen eigentlich im Warmbau oder im Kaltbau?
Die, die ich bestellt habe, sind immer noch im Karton. Ich habe die Kartons immer noch nicht aufgemacht.
Ist Deutsch normal oder
Nee, nee,
Zander?
Zander. Ist ein Kaltbau, oder?
Weil es gibt ja hier diesen,
Ja,
kennst
müsste
du,
Kaltbau sein.
bestimmt auch, wie heißt der? Dirk Unger, ne? Der hat doch auch ohne Absperrgitter gearbeitet.
Ja, genau. Ja.
Aber das ist doch eine ständige Umhängerei dann, ne?
Nö, eigentlich nicht. Also wenn die Trachten vernünftig kommen, nicht.
Aber du hängst ja trotzdem schon um, oder?
Nö.
Nie. Also du machst auch nur in Einheiten wie wir.
Ja.
Also Zarge, Einheit.
Ja.
Ah,
Ich hänge
okay.
nichts um. Also was ich schon mal mache, dadurch, dass ich natürlich auf jeden Fall zwei Brutzargen habe, dass ich die leere Brutzarge unten wegnehme und oben aufsetze. Ne, im Frühjahr. Wenn die nach oben gezogen sind. Weil sonst würden die sofort in den Honigraum reingehen. Und dann nehme ich unten die leere Zarge weg, setze sie oben wieder auf. Dann kann die Königin nach oben durchbrüten. Und im besten Fall ist bis dahin halt die Tracht im vollen Gange, dass sie den Honigraum, dass da schon was drin ist. Und dann, wenn der erste Honigraum, wenn der eingelagert ist und verdeckelt ist, dann läuft die Königin da nicht unbedingt drüber. Also es passiert, aber nicht so oft. Also jemand, der sagt, dass die Königin nicht über verdeckelte Honigrähmchen latscht, das ist nicht wahr. Das tut sie aber selten.
Und wie oft hast du dann Ecken unten drin?
Ja, ich arbeite ja mit den halben Honigrähmchen. Das habe ich schon. Die werden einfach aussortiert. Passiert auf jeden Fall. Also das zu behaupten, das würde nicht passieren, wäre einfach gelogen. Okay. Danke, Mario M., dass du das nochmal so konkretisiert hast, dass wir das nochmal hier ergänzen konnten. Dann haben wir ja auch über Dämmung gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Folge war oder in irgendwann auf jeden Fall. Und wie ihr bei Social Media ja verfolgen konntet, lese ich immer noch an Paul Jüngels rum. Ich bin auch einfach zu nichts gekommen und ich wollte euch einen kurzen Ausschnitt, ich zeige es nochmal kurz hier in die Kamera für euch. Paul Jüngels Imkern, Praxishandbuch zu einer anderen Welt. Seite 45. Und da wollte ich euch ganz kurz vorlesen, wie er das macht mit der Dämmung. Nach oben wird die Beute stets mit einer gewachsten, 8 mm dicken, wasserfesten Sperrholzplatte abgeschlossen. Zwischen diesem Innendeckel und der Blechhaube liegt locker eine 20 mm dicke bituminierte Dämmplatte. Zwei Leisten halten den Abstand zum Blechdeckel und erlauben eine Luftzirkulation. Auf eine weitere Isolation wird auch im Winter verzichtet. Ich habe da Marco auch im Vorfeld schon mal von berichtet, dass ich das gerne erwähnen möchte. Und seine Argumente oder seine Reaktion war ja im ersten Moment, ja, aber das mit dem Abstand, mit dem Deckel, dass das zirkuliert, ist doch normal. Aber ist es nicht. Das machen nur ganz wenige Leute. Also zumindest in dem Bereich Hohenheimer Einfachbeute und so weiter.
Es gibt sogar noch eine Ergänzung, die man machen könnte, damit es nicht zur Wasserbildung in der Beute kommt, oben am Deckel, indem man den Deckel leicht anfräst, dass dann minimalstes Loch ist.
Wo im Deckel anfräst?
An der Seite. Dass der quasi nicht hundertprozentig plan aufliegt auf der Beute, sondern so, dass du vielleicht auf 2 oder 3 Zentimetern so eine ganz leichte, so ein ganz kleines Loch hast. Weiß ich nicht, so ein Loch, da passt ein Papier durch oder so. Ne? Mm.
Gut, aber meinst du nicht, die Bienen würden das zukitten?
Weiß ich nicht. Also so verkauft der Herr Vandenbaum ganz seine Kisten.
Ah, okay.
Steht auch in seinem Buch drin.
Aber das ist wirklich nochmal in dem Moment, als ich das gelesen habe, ich mache das üblicherweise auch im Sommer, aber ich mache das sonst tatsächlich nicht im Winter mit den Abständen. Das heißt, wobei ich habe mir vor ein paar Jahren mal Decke selber gebaut und die habe ich, die sind auch viel dicker gedämmt und da habe ich da direkt so Abstandsklötzchen mit oben drauf geschraubt, die ständig abfallen. Aber von daher, ich hatte diesen Gedanken schon und habe ihn irgendwie einfach wieder vergessen, offensichtlich. Auch spannend.
Ja, zum Beispiel hier Bienenweber, die liefern ihre Deckel ja schon mit so Holzklötzchen, ne? Mhm. Aber viele lassen dann diese Holzklötzchen drin, aber diese Holzklötzchen sind zu hoch. Mhm. Die muss man rausnehmen und anstatt dieser Holzklötzchen nimmt man dann einfach diese Pilzköpfe mit 9 mm und haut jeweils in eine Ecke so einen Pilzkopf rein und das reicht.
Mhm. Aber nur in eine Ecke? Weil hinten liegt der Deckel ja dann, oder je nachdem, vorne liegt der weder plan auf dann.
Vier Pilzköpfe in jeder Ecke.
Okay.
Das ist am einfachsten. Also alles, was lose ist, ist immer scheiße.
Ja, da hätte man drauf kommen können, dass irgendwelche Klötzchen drauf zu bauen Schwachsinn ist. Man kann einfach die Pilzköpfe reinhauen, ja, in der Tat. Okay, ist schön, ist gut, wenn man miteinander spricht. Ja, was hatten wir denn als nächstes? Genau, und wir hatten ja auch erzählt von unserer Diskussion wegen des Etiketts. Ob eben die Herkunftsbezeichnung 100% aus Monheim, 100% deutscher Honig. Meine Argumentation war ja, bezieht sich auf die Herkunft, bezieht sich nicht auf den Honig. Und es hat sich ein Imker zu Wort gemeldet, der Völker im dreistelligen Bereich hat und auch bei YouTube und gesagt hat, ist okay. Das war das einzige Feedback, was wir dazu bekommen haben bisher. Geben wir jetzt mal so weiter an euch. Ja. Und er hatte genauso argumentiert, dass sich ja auf die Herkunft bezieht und nicht auf den Honig. Aber ich sag mal, im Zweifelsfall vor kein Kläger, da kein Richter, ne?
Weiß ich nicht. Also auf sowas verlasse ich mich nicht mehr. Also jetzt nicht mit Bezug auf Bienen, aber in anderen Lebenslagen kann man mit sowas ziemlich auf die Nase fallen, wenn man sich auf irgendwas verlässt, was jetzt nicht rechtlich irgendwie Hand und Fuß hatte oder worauf man sich beziehen kann. Also wenn jetzt bei dir hier das Veterinäramt, wer macht das? Gesundheitsamt?
Veterinäramt eigentlich, ja.
Veterinäramt, wenn die kommen, dann sagst du ja hier, der Imker, aber der hat dreistellige Völker und gesagt, das ist in Ordnung.
Genau, so geht es natürlich nicht. Das ist klar, ist logisch, wir geben ja auch keine Rechtsberatung hier. Und was ganz spannend ist in diesem Zusammenhang mit Steuern, Mehrwertsteuer, Finanzamt und so weiter. Das ist ja, wir sind ja da irgendwie so landwirtschaftlich, aber irgendwie auch nicht, ne? Und das ist total witzig, wenn man mit dem Finanzamt telefoniert und mit dem Steuerberater, erzählt einem auch jeder was anderes. Weil das einfach so ein Sonderfall ist, dass es keiner genau weiß und du denkst ja schon, du rufst bei den Profis an und bei den Fachleuten und sie wissen es trotzdem teilweise nicht. Oder erzählen dir einfach wirklich was Falsches mit vollster Überzeugung. Also von daher, ja, die Skepsis ist...
Ja, aber muss man sich auch nicht verrückt machen, wenn man nicht so viele Völker hat, wenn man, weiß ich nicht, unter 25 Völker hat, da muss man sich eh gar keine Gedanken machen.
Ja, klar. Ne? Also war jetzt nur so ein weiteres Beispiel aus dem Bereich, was ich da bringen wollte.
Und da empfehle ich jedem nur, und immer unter 25 Völker zu bleiben, um nicht irgendwelche komischen Ideen bei irgendwelchen Leuten.
Also, da sind ja manche Leute ganz gewieft und melden dann pro Familienmitglied 25 Völker. Kennt man ja, ne? Habe ich letztens noch mal irgendwo gelesen, dass das nicht gilt. Dass alle Völker in einem Haushalt zusammengezählt werden.
Das ist genauso auch wie mit Hunden.
Mhm. Wobei, wird nicht der nächste Hund günstiger? Wird der teurer? Wird nicht der nächste Hund günstiger?
Teurer. Teurer. Und das Problem hatten wir ja auch mal. Eigentlich zwei Haushalte, aber dann wurden die Hunde doch teurer. Sogar einer von der Stadt hier vorbeigekommen und hat geschaut.
Ja, ich meine, wir haben ja keine größeren Probleme, aber ja gut, okay. Von mir aus. Nächstes Thema. Wir hatten ja, war das in der letzten Folge, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, über die Zulassung der Boroazide gesprochen, die ja dann die Standardzulassung.
Frau Aumeier hat irgendwas gesagt.
Genau. Also wir hatten ja diese Zuschauerfrage bekommen oder Zuhörerfrage, wie das damit ist. Und jetzt hatte sich der Dip netterweise in den Verbandsnachrichten auch nochmal dazu geäußert. Ich wollte euch das kurz vorlesen. Die Europäische Union plant ein Auslaufen der Standardzulassung für organische Säuren als Varroa-Ziele, soweit so gut. Danach dürfen Varroa-Behandlungsmittel, die Milch, Ameisen oder Oxalsäure enthalten und für die in Deutschland derzeit eine Standardzulassung besteht, nach den geltenden Übergangsbestimmungen noch bis zum 29. Januar 2027 weiter auf dem Markt bereitgestellt werden. Also wirklich, es gab gar keinen Grund, dass wir uns auch nur darüber unterhalten haben. Das war mir aber auch nicht klar. Ich habe gedacht, die laufen nächstes oder übernächstes Jahr aus. Ich glaube, das ist auch so, aber es hat eben diese Übergangszulassung, ne? Und der Dip erwähnt auch hier noch im weiteren Verlauf, dass die auch berattätig sind, dass eben auch die Institute dran sind. Das hatten wir beim letzten Mal schon erwähnt. Also von daher keine Panik auf der Titanic. Genau. Und dann hatten wir ja vor einigen Folgen über EWKs ein bisschen uns behagt. Während Marco ja so die Schiene vertreten hat, das wäre alter Kram und braucht kein Mensch. Habe ich ja versucht, die andere Seite ein bisschen darzulegen. Ich bin ja, wie gesagt, auch kein riesiger Fan der EWKs, aber ich habe ein bisschen versucht darzulegen, was meiner Meinung nach sinnvoll ist, warum man die benutzen oder warum die benutzt werden immer noch. Und hatte sich Rudi Bauer, der Belegstellenleiter von Borkum, hat sich diese Folge angehört. Hallo Herr Bauer, falls Sie nochmal zuhören. Und hat mir dazu eine E-Mail geschrieben. Ich möchte das gerne einmal kurz vorlesen für euch. In der Reinzucht ist die Drohnenfreiheit der zugeführten Völkchen Grundvoraussetzung. Nur das EWK ermöglicht eine sichere Kontrolle. Ne? Also Kontrolle, das mit den Scheiben von beiden Seiten. Man hat ja wirklich nur ein kleines Wäbchen, was gut zu kontrollieren ist, im Gegensatz zu Mini Plus und so weiter. Bei der Hybridzucht durch gezielte Anpaarung von definierten Linien sind Fremddrohnen auch nicht erwünscht. Ne? Er hat dann später auch nochmal ergänzt, dass es da ja auch diese Drohnengitter gibt. Und dann noch diese andere Argumentation, die wir ja hatten. Es heißt, die Königin brauchen nach der Begattung für die Verarbeitung des Samens eine Umgebung durch Bienen. Wie viele? Die EWKs, dass EWKs nicht ausreichen, glaubt man, weiß man, schreibt man und sagt man. Seriöse Untersuchungen kenne ich nicht. Und dann schreibt er noch von einer großen Bio-Imkerei, eine Berufsimkerei, die hunderte EWKs beschickt und auch jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr nach Borkum geschickt hat tatsächlich. Waren ganz spannend, die EWK von denen waren, glaube ich, Selbstbau, die habe ich mir auch angeschaut. Bei circa 5000 Völkern und auch seit vielen Jahrzehnten insgesamt in die Hunderttausende gehende Beschickung mit normalen EWKs, ergeben Königinnen, die mehrjährig in Vollvölker funktionieren. Also das ist die Erfahrung, aus der Rudi Bauer quasi schöpfen kann. Der macht das ja schon Jahrzehnte und kann nicht bestätigen, dass diese Königinnen irgendwie nicht gut sind, dass da irgendwas ist. Also er kennt da...
Ja,
also
das haben wir ja auch gar nicht gesagt. Wir haben ja nur gesagt, dass man in den Mini-Plus halt eine weitere Vorprüfung direkt in den Mini-Plus-Einheiten vornehmen kann, ohne die Königin wieder umsetzen zu müssen.
Ja, ich glaube, wir haben schon kurz darüber diskutiert, dass sie nicht direkt in großen Eilage gehen kann, dass, ob das vielleicht schädlich ist oder nicht. Aber ich glaube, wir hatten uns auch darauf geeinigt, dass wir es nicht wissen und genau. Herr Bauer, danke für Ihren Kommentar dazu. Und ich möchte noch ein bisschen spoilern. Ich habe euch ja versprochen, dass wir ein bisschen mehr über die Sklena reden möchten. Und Herr Bauer hat mir netterweise Linienbeschreibungen der Sklena zur Verfügung gestellt. Und mal gucken, vielleicht machen wir das in der nächsten Folge, dass ich euch ein bisschen davon erzähle. Ich denke, das wird spannend.
Mehrere Linien.
Ja, und die Sklena-Linien sind ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Und ich finde das einfach, das ist das, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, was mich immer so ärgert, wenn die Leute Carnica und Backfast vergleichen. Das ist halt vollkommen absurd. Du kannst von mir aus Carnica und Carnica vergleichen und Backfast und Backfast und irgendeine Carnica mit irgendeiner Backfast, aber zu sagen, die Backfast ist so und die Carnica ist so, ist halt einfach Kokolores, weil die Linien so krass unterschiedlich sind.
Ist die Sklena denn eine Kanika? Ich wollte auch einen Schluck trinken.
Okay, ihr Lieben, das waren unsere Nachgehakt aus den letzten Folgen, Mehrzahl. Das war ganz schön viel. So lange haben wir, glaube ich, noch nie darüber gesprochen. Kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema.
Aber da haben wir ja nicht so viel.
Wollen wir mit dem Rückblick starten? Fang du mal an. Ich höre mir erst mal an, was du zu sagen hast. Was hast du denn für einen Rückblick auf 2021?
Ja. Soll man da sagen? Es wird sicherlich, wie bei fast jedem, kein gutes Honigjahr gewesen sein. Also früher war katastrophal. Oder fangen wir mal anders an. Fangen wir mal an. Auswinterung war gut, also ich hatte kaum Verluste. Also wirklich, ich weiß es nicht. Also ganz, ganz wenig. Ich glaube, zwei Völker und zwei Völker bei vielen Völkern ist ganz, ganz wenig. Die sind eigentlich auch alle gut aus dem Winter gekommen. Nur dann gab es dann bei uns wieder eine Frostperiode und dann sind sie dann wieder komplett aus der Brut gegangen. Und dann kam auf einmal das Frühjahr und die Völker waren einfach alle nicht parat. Oder die meisten waren nicht parat. Sodass quasi die Frühtracht kaum abgegriffen wurde. Also selbst der Raps nicht.
Waren, glaube ich, 2 Flugtage oder so, ne, im Raps,
Das
also
war,
wenig.
ja, ich weiß noch nicht mal, Flugtage. Ging so, ne? Aber es waren einfach nicht genug Bienen da, ne? Na, dann Durchlänzung und dann war einfach war auf einmal die Bienenmasse weg, ne? Die ganzen Winterbienen, die man mit drüber gerettet hatte, sind dann auch irgendwann weggegangen, die man eigentlich normalerweise dafür benutzt hätte, um, weiß ich nicht, die ersten 2 Wochen der Frühtracht einzuholen. Aber die Bienen waren dann halt nicht da. Und dementsprechend dann relativ mauer Frühtracht. Obwohl standortabhängig. Ich hatte auch Standorte, da haben die relativ gut eingetragen oder normal eingetragen, aber ich hatte auch Standorte, da hatte ich gar nichts.
Hattest du
Und
auch, wo du füttern musstest, aktiv?
also ich fütterte eigentlich immer genug ein, dass ich dann im Zweifel immer Futterwabe noch drin hatte. Also eine fette Speckwabe habe ich eher immer drin in den Völkern. Ne? Das sind ja weiß nicht 4 Kilo. Also da passiert eigentlich dann nichts mehr. Und ein bisschen haben sie ja eingetragen, aber sie haben es halt wieder alles ausgefressen. Ne? Ja, dann, das war die Honigernte. Dann würde ich sagen, ja, im Sommer war es ganz in Ordnung. Aber ich hatte auch relativ viele Schwärme dieses Jahr. Bedingt dadurch, dass ich auch kaum Kontrolle mache. Aber normalerweise habe ich selbst dann wenig Schwärme, aber dieses Jahr hatte ich doch relativ viele Schwärme. Und es war ein bisschen ärgerlich. Ich hatte da, glaube ich, einen Tag, da sind mir an einem Stand 3 Stück weggeflogen, als ich gerade angekommen bin. Gleichzeitig.
Das ist richtig ärgerlich.
Ja. Und einen konnte ich einfangen, die anderen beiden nicht.
Hat sich jemand anders gefreut, im besten Fall.
Ja, es ist auch so, wenn die zu hoch sind, fange ich sie nicht ein. Das ist es mir nicht wert. Also, wenn sie, weiß ich nicht, 15 Meter hoch sind oder so,
Nee, mache
dann.
ich auch nicht. Also ich gehe schon auf eine Leiter ein paar Stufen, aber das so, dass wenn ich runterfalle, dass ich mir höchstwahrscheinlich nicht das Genick breche, ne? Also.
Ja, und dann, ja, dann hatte ich noch ein bisschen Probleme mit Völkern, die ich eigentlich abgeben wollte, wo sich die Leute dann wieder nicht gemeldet haben. Und dann waren sie alle in in den 6er-Ablegerkisten noch drin. Und die sind mir natürlich auch alle abgerauscht, ne? Weil ich einfach noch gedacht habe, dass die Leute kommen und die Völker abholen. Und dann sind sie dann schon Ende April sind sie dann weggeflogen. Und die Völker konnte man auch nicht kontrollieren, weil wenn du den Deckel aufgemacht hast, war alles schwarz voll Bienen. Das macht dann keinen Spaß in diesen engen Kisten, obwohl du arbeitest ja auch nur mit engen Kisten. Aber wenn man als Sergeant Imker hat man halt immer seinen Platz, wo man schieben kann und dann hat man seine 30 Zentimeter und hat genug Platz. Und wenn man dann diese Ablegerkästen hat, das ist dann einfach sehr mühselig, diese Waben dann da auch rauszuziehen, ne? Ja. Wenn das so Bienen sind. Ja, da hatte ich dann natürlich keinen Bock drauf und dann sind sie mir natürlich auch abgerauscht. Ja, das dazu. Was habe ich gemacht? Dann Beschickungen. Ich hatte auf Markenbienenkönigin, ich hatte auf Amelankönigin und habe instrumentell besamen lassen. Das hat eigentlich auch alles relativ gut geklappt. Marken hat nicht so gut geklappt, da hatte ich 70% Begattungserfolg. Ameland hatte ich aber über 90%, das war richtig gut. Mhm. Und Besamung war 100%, das war eigentlich auch sehr, sehr gut.
Wer hat besamt?
Die Frau Winkler. Mhm. Joa, was könnte man denn noch so als Rückblick sagen? Also, ja, so vom Theorieteil war ich ziemlich faul dieses Jahr, habe eigentlich kaum was gemacht, kaum was gelesen, paar Bücher gekauft. Fortbildung weiß ich gar nicht, ob wir eine gemacht haben, BSV-Fortbildung oder ob die im letzten Jahr war. Mhm. Ja, Ende des Jahres war nochmal eine.
Mhm. Ja.
Aber ich habe auch wenig YouTube geguckt und so. Davor, ja, habe ich eigentlich immer relativ viel YouTube geguckt, aber irgendwie war ich der Sache ein bisschen überdrüssig, weil sich so vieles wiederholt.
Und deswegen haben wir jetzt noch einen Podcast angefangen.
Ja, aber wir machen ja irgendwie ein bisschen was anderes. Ne? Also zum 50. Mal irgendwie Kunstschwammbehandlung, Kunstschwammverfahren oder weiß ich nicht, oder Kunstschwamm einschlagen, finde ich jetzt nicht so spannend. Was habe ich noch hier? Ah ja, ich habe Apideas zum ersten Mal im Einsatz gehabt. Mhm. War ich eigentlich ganz zufrieden mit. Jetzt habe ich bei Instagram gesehen, dass es Leute gibt, die auch die Apideas überwintern. Also jetzt keine Imker mit zwei Völkern, die denken, ich brauche ein Apidea, sondern professionelle Imker.
Auf wie viel Zagen?
Auf zwei. Hm. Zwei plus Futterzage. Hm. Das sind 5, 10 so kleine Rähmchen.
Und packen die nochmal extra ein? Also dämmen die nochmal zusätzlich? Nö, das finde ich ja spannend.
Das ist, wie heißt der, Andreas Zölzer oder so, von Backfest Bayern macht er. Ich glaube, der macht die Zeitschrift auch für Backfest Bayern und ist, glaube ich, auch im Vorstand. Und da habe ich bei Instagram so ein Foto gesehen, wo er da im Schnee die Apideas stehen hatte.
Ich wollte nämlich gerade sagen, die haben in Bayern ja auch einen richtigen Winter, ne? Also nicht so wie bei uns hier. Spannend.
Ja, es ist ja möglich, Mini Plus auf einer Zage zu überwintern. Theoretisch. Könnte nur mit dem Futter ein bisschen knapp werden, aber so von der Bienenmasse geht das. Man muss immer nachfüttern. Vielleicht ist das bei den Apideas genauso, dass man einfach nachfüttern muss. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Futteraufsatz funktioniert, ob das mit so Aufstiegshilfe ist, mit so einem Dom oder ich weiß es nicht.
Also ich muss sagen, von meinem Mini Plus sehen zwei richtig, richtig gut aus und da habe ich mir gedacht, die sehen manche besser aus als manches Wirtschaftsvolk, was man so durch den Winter bringt, ne? In der Hoffnung, dass es noch irgendwas gibt.
Wo sitzen die bei dir? Bei mir ist es unterschiedlich. Manche sitzen oben, manche sitzen unten.
Ja, aber zum Träufeln war auch unterschiedlich, in der Tat. Bei einem habe ich schon gedacht, ups, die sind aber auch auf theoretisch vier Zagen. Und erst als ich die erste komplett runtergenommen habe, habe ich ein paar gesehen. Die waren aber relativ stark tatsächlich, die waren ganz unten.
Auf einer Zage wahrscheinlich die Kugel, ne?
Ich glaube anderthalb oder so vielleicht. Das ist schon viel. Ja, die waren schon echt, was ist denn da für eine drin? Ich glaube, das ist noch eine, die ich aus Borkum hatte. Noch eine von denen.
Alter.
Nee, aus diesem Jahr. Die hatte ich noch nicht in den Volk reingebracht. Und das Volk, in dem ich die eigentlich reinbringen wollte, da war, ja, das ist auch wieder sowas, was man eigentlich nicht erzählen darf, ne? Ich habe die Königin da nicht gefunden, weil die super krass verbaut waren. Also die haben beim Ausbau, habe ich da zu wenig reingeguckt und Naturwarenbau, naja, ich muss keinem erklären, was dann passieren kann, ne? Und da sind einfach über mehrere Rähmchen sind die verbaut. Und ich hatte dann keinen Bock, die im Herbst nochmal komplett auseinanderzureißen. Und ich habe die einfach nicht gefunden auf den Waben, die ich ziehen konnte. Und habe dann gedacht, die sind eh schon ein bisschen dunkler Ich sortiere die jetzt im Frühjahr komplett aus und dann tausche ich die dann.
Was meinst du? Sind die jetzt schon in Eilage wieder, die
Nein,
Königin?
ich denke nicht. Also ich meine,
Also bei uns ist es richtig warm. Also heute ist es 13, 14 Grad, morgen wird es, glaube ich, 16 Grad.
ja.
Silvester.
Genau, wollte ich noch, weiß ich gar nicht, ob ich es. Ah, nee, habe ich, glaube ich, bei. Also wer uns bei Instagram folgt, müsste eigentlich ein Foto gesehen haben von mir, das, wie ich draußen sitze und eine Biene. Ich im Zwiegespräch bin mit einer Biene. Auf meiner Wange. Habe ich direkt mit ein paar Kollegen natürlich korrespondiert. Ne? Also wenn man dieses Geräusch zum ersten Mal wieder hört nach ein paar Wochen, dann merkt man doch, wie sehr man das vermisst hat. Geht mir zumindest so. Okay, ja.
Dachte ich, muss ja, ich wollte jetzt nicht reagieren.
Bist herzlich eingeladen zu reagieren. Deswegen haben wir diesen Podcast, damit du darauf reagierst, was ich sage. Okay,
Was soll
weiter
ich denn
geht's.
dazu sagen? Ja, du bist dran.
Ach so,
Ach, was soll
sorry.
ich denn? Nö, das war eigentlich das Jahr, würde ich sagen. Ne? Ja, vielleicht Einwinterung hat vielleicht nicht ganz so optimal bei mir dieses Jahr geklappt, aus zeitlichen Gründen. Also man merkt wirklich, wenn man dann zur Einwinterung und zur Behandlung, also erstmal zur Behandlung und dann später zur Einwinterung, also zur Spätsommerbehandlung und dann zur Einwinterung, zur Einfütterung nicht genug Zeit hat, das ist immer schlecht. Das kriegst du sofort wieder.
Ja. Okay. Ja, wie war bei mir die Auswinterung dieses Jahr? Okay. Ein paar waren richtig gut dabei. Der größte Teil war in Ordnung, bis gut. Und so ein paar Krepel, die ich dann zusammenfassen wollte, das habe ich aber nie getan, weil dann kam auch die nächste Kälteperiode schon. Kein Verlust auf jeden Fall im Frühjahr. Ich hatte ja im Herbst letztes Jahr, hatte ich ja erzählt. Aber im Frühjahr nichts. Ja, und dann, ich glaube, das waren sogar zwei Kälteperioden direkt hintereinander.
Irgendwann im April auf jeden Fall nochmal, Mitte April.
Genau, also es hat auf jeden Fall an Ostern geschneit.
Wo es so, weiß ich nicht, minus 10 Grad oder so
Ja,
war.
genau. Und das war so crazy. Es hat richtig fette Flocken geschneit. Ich weiß es, weil ich da den Überstand für die Zargen gebaut habe. Es hat richtig fette Schnocken geschneit, genau. Flocken geschneit. Und 10 Minuten später kam die Sonne raus und es war alles wieder weg und es war, konntest du fast wieder im T-Shirt laufen. Es war also verrückt, echt. Genau. Füttern musste ich auch kein Volk tatsächlich. Frühtracht habe ich geerntet, ich glaube, 25 Kilo insgesamt. Und die, klar, habe ich mir überlegt, lohnt sich das ja oder nein? Eigentlich nein. Andererseits, ihr wisst ja, ich bin ja bei Social Media relativ aktiv und so. Ich habe viele Kunden, die gefragt haben und da habe ich mir gedacht, habe ich mal so durchgeguckt und da habe ich gedacht, okay, kommst du ungefähr auf den Betrag? Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich fülle eh in 250 Gramm Gläsern ab. Das läppert sich halt dann auch wieder. Ne? Und ich habe dann also wirklich diese, ich glaube 25 Kilo waren es, habe ich, oder 35, irgendwie sowas, habe ich dann auch wirklich tatsächlich geerntet und war natürlich nach einer Woche ausverkauft oder noch schneller. War klar. Genau, Sommertracht war bei mir aber auch nur mäßig, weil die Völker einfach nicht aus dem Quark gekommen sind wegen der zwei Kälteeinschläge. Dann hatte ich einen Stand, den ich jetzt auch als Wirtschaftsstand komplett aufgelöst habe. Der war im letzten Jahr schon nicht gut, im Jahr davor auch nicht gut. Im Jahr davor aber sehr gut. Ich vermute, also das ist ganz in der Nähe, ist eigentlich so ein Naturschutzgebiet. Entweder war in dem einen Jahr war irgendwas noch da, wobei dieses Jahr war da auch Raps. Und das war fast direkt daneben. Also selbst bei wenigen Flugtagen hätten die da irgendwas, aber da war nichts drin. Das war echt ein Witz mit Anlauf. Ich weiß nicht, ich glaube, da stehen mittlerweile zu viele Völker tatsächlich. Weil ich weiß von einem Völker, der, von einem Imker, der eine größere Völkerzahl da stehen hat, aber auch schon sehr lang. Und jetzt sind, glaube ich, noch zwei, drei kleinere Imker dazugekommen. Das kann auch einfach sein, dass es daran liegt. Also ich ziehe mich jetzt von da zumindest für die Honigernte zurück. Ist aber sonst ein sehr guter Stand. Also vielleicht für die Vermehrung kann man den nutzen. Dann, wie war das denn bei dir? Also der Wassergehalt im Honig war bei mir dieses Jahr so mäßig. Also ich habe die, habe ich auch witzigerweise Das Bieneninstitut Main schickt ja auch immer so die Newsletter rum. Und das habe ich auch im letzten nochmal gelesen, dass das wohl bei einigen ein größeres Problem war. Dass manche das nicht mehr im Dip verkaufen konnten. Also ich habe dann natürlich die einzelnen Eimer gemessen und entsprechend dann gemischt, dass halt alle unter 18% waren. Aber
Also ist der Bienenmasse
oder
geschuldet?
bitte?
Der Bienenmasse geschuldet, oder?
Tja, könnte sein. Macht Sinn. Genau, das ist natürlich so ein bisschen auch, ne, wann setzt man auf und so. Da gibt es ja auch. Die einen sagen ja so nach dem ersten Drittel, die anderen sagen ja eigentlich erst, wenn er zur Überhälfte gefüllt ist und so. Und wenn man dann zu schnell zu viel aufsetzt und die das zu breit verteilen, dann kriegen sie es vielleicht auch nicht mehr so auf die Kette. Keine Ahnung, schwer zu sagen.
Andere sagen ja zu früh, wenn es einen zu früh gibt es nicht, es gibt nur einen zu spät. Ne?
Ja, genau, das ist ja so Aumeier-Schule.
Und
Ja, schwer
zum
zu
Beispiel
sagen.
hier der Kolbe, wo wir letztens drüber gesprochen haben, dem die Völker geklaut wurden, der hat wirklich Videos gemacht dieses Jahr. Da habe ich mir mal Videos angeschaut. Also von manchen schaue ich mir dann doch Videos an. Und der hat wirklich sehr, sehr lange gewartet, bis er überhaupt mal den ersten Honigraum aufgesetzt hat. Ne? Da hatte ich mich schon gewundert, oh. Also ich hätte ihn schon längst aufgesetzt. Man muss es natürlich dann immer wieder umrechnen. Der ist ja im Harz und wir sind hier
Ja.
relativ im Westen oder nicht relativ im Westen, im Westen.
Ja.
Da sind wir bestimmt auch 2 Wochen voraus. Aber wenn man das dann so umrechnet, fand ich, hat er doch sehr, sehr spät aufgesetzt. Aber er
Ja.
meinte, dann wird es richtig knallen, ne, wenn er dann aufsetzt.
Ja gut, ich meine, bei der Völkerzahl, er wird wissen, was er tut, ne? Das finde ich übrigens auch ganz spannend, das haben wir ja schon mal angesprochen, dass Imker häufig vergessen, dass Deutschland ein großes Land ist mit sehr unterschiedlichen Klimazonen, ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist also vollkommener Quatsch, ist, wenn bei Facebook jemand fragt, habt ihr schon aufgesetzt? Und dann manche schreien ja und die anderen schreien nein und dann schreien wieder welche, aber es ist doch jetzt schon zu spät, wo ich mir so denke, Leute, ey.
Ja, das kann selbst hier bei uns, weiß ich
Ja.
nicht, 30, 40 Kilometer Unterschied, Bergisches Land oder so,
Ja.
da sind sie auch mindestens 1 oder 2 Wochen zurück. Ne?
Ja.
Oder im Sauerland, da kann noch Schnee liegen, wenn wir hier schon einen Honigraum aufsetzen.
Ja, oder Eifel, ne? Das ist echt, ja. Genau, also ich sag mal, es war nicht dramatisch mit dem Wassergehalt, aber es war schon so, dass ich ein bisschen gucken musste. Und alle einmal auch wirklich dann sehr sorgfältig gemessen habe und dann auch nochmal nachgemessen habe, nach dem Abschäumen immer und so geschaut habe, ob sich nochmal irgendwas verändert und so, ne?
Ich hatte das mal in meinen Anfangsjahren, bestimmt weiß ich, also schon sehr, sehr lange her, also 2000er Jahre. Da war ich dann so gierig geworden auf den Rapshonig. Und immer mehr und immer mehr. Ne? Da habe ich natürlich auf den Wassergehalt nicht geachtet, da ist mir der ganze Honig gegärt. Und das war mir eine was? Wie heißt das? Eine Lehre.
Lehre.
Eine Lehre und seitdem hatte ich eigentlich keine Probleme mehr, weil ich da immer eigentlich sehr darauf achte, wie der Wassergehalt ist. Ne? Nicht nur Spritzprobe, sondern.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also Öl ist doch voll verdeckelt und ich habe die Spritzprobe gemacht. Nee, vergesst es. Ist ein Indiz vielleicht.
Ich werde mir heute übrigens beim Herrn Binder anschauen. Ah, das werdet ihr jetzt nicht mitbekommen, weil wir erst später hochladen. Bietet an, Wasserprobleme in Dickwarm oder so. Vortrag, den werde ich mir heute mal wieder geben. Mal sehen, was der Herr.
Ah, cool, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich schaff's nicht, aber dann kannst du ja nachher mal berichten.
17 bis 18 Uhr.
Na, okay, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben hier.
Er war heute schon mal im Einsatz von 9 bis 10.
Ja, leider musste ich ja arbeiten. Ich habe das gesehen. Da waren eigentlich ein paar interessante Themen in der Tat.
Ich habe es leider erst heute gesehen.
Ah, okay.
Ja.
Ja, ich meine, es ist ja nicht so, als ob man da nichts lernen könnte, ne?
Ja. Marie, bitte mach weiter.
Ja. Genau, also das war so zu meiner Erntesituation. Varroa-Befall war okay, also keine Völker, die jetzt irgendwie dramatisch waren. Ein Volk, was ich ein bisschen, oder zwei Völker, die ich im Blick hatte, weil da waren einfach Varonen drin, ne, offensichtlich und auch so in einem Level, wo ich sage, okay, ich guck mal drauf, aber im Herbst, also es war eigentlich alles ist gut gelaufen, muss ich sagen. Also da kann ich mich gar nicht beschweren dieses Jahr. Ja, Königin Vermehrung. Habe ich ja schon mehrfach berichtet, hatte ich ja ein EWK-Gestell nach Borkum geschickt. Das heißt 6 EWK und 5 waren begattet. War ich sehr zufrieden. Und genau. Ich habe wieder dieses Jahr Schwierigkeiten gehabt mit Königinnenanzucht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie habe ich echt irgendwelche dummen Fehler gemacht und manchmal weiß ich es auch, was es war und manchmal denke ich mir einfach, okay, ich glaube, einmal war tatsächlich auch noch eine, hatte ich eine, im Pflegevolk eine Zelle übersehen. Ja, genau, also so diese üblichen Fehler einfach. Und dann habe ich ja dir mein Leid geklagt und dann hast du mir, habe ich ja bei dir mit dem Schweizer Umlauflöffel gearbeitet, was sehr, sehr gut geklappt hat. Und das habe ich ja schon mal, habe ich ja schon mal gesagt. Also ich würde euch direkt empfehlen, kauft euch direkt das. Der ist einfach viel dünner ausgearbeitet. Das ist wirklich so ein richtig schöner, glatter Löffel, wo man unter die Larve gleiten kann und die einfach viel besser hochheben kann als diese normalen, günstigeren Umlaufnadeln. Also kauft euch direkt das Ding. Tut euch den Gefallen. Und danach lief es dann wie am Schnürchen, oder? War vielleicht auch einfach nur Zufall, ist aber egal. Genau, und das hat der Termin nicht super gut geklappt mit Borkum. Ich hatte die, glaube ich, einen Tag vorher im EWK drin. Dann habe ich die einlaufen lassen. Und dann hatte die einen Kollege, der zu Herrn Bauer gefahren ist, hatte die dann mit getütet und hatte die mit dahin gebracht. Und als ich dann auf Borkum war dieses Jahr, habe ich die dann auch selber durchgeguckt. Und ja. Das war schön. Genau, das dazu. Was haben wir denn noch? Ich habe mir hier was aufgeschrieben, das kann ich nicht mehr lesen. Was hattest du eben noch alles genannt?
Einwinterung.
Einwinterung, ja.
Hast du genug Völker eingewintert oder hast du wenig Völker eingewintert? Nee,
ich habe nicht genug Völker eingewintert.
Warum? Weil du keine Ableger bildest mit deiner komischen Betriebsweise, ne?
Ja, genau. Also es sind auch dieses Jahr, das ist vielleicht noch interessant, ich fange unfassbar gern Schwärme. Und wir gehen in der Regel mindestens zu zweit auf Schwarm fangen. Und ich habe einen Kollegen, mit dem ich das wirklich sehr, sehr viel mache. Und wir sind auch einfach ein gutes Team mittlerweile, ne? Also ich glaube, der schnellste Schwarmfang dieses Jahr war 10 Minuten oder so. Wir sind da wirklich aufgetaucht, zack, Leiter, zack, hoch, zack, rein, zack, zugemacht, zack, weg, ciao. Und die Leute standen da, da waren vielleicht noch 50 Bienen in der Luft. Und dann haben wir dann gesagt, weil er hatte auch nur ganz wenig Zeit. Und dann haben wir halt gesagt, ja, die fliegen jetzt, das ist jetzt so. Und die waren echt, die waren richtig perplex. Ne? Die standen mit offenem Mund daneben, zack, 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 zack. Das lief echt gut. Ja, wir haben auch sehr wenig Schwärme gefangen, ne? Eben natürlich bedingt durch dieses Jahr auch einfach. Eigentlich hätte ich ja irgendwie gedacht, das war lange kalt und dann machen die Blödsinn und dann, wenn es dann warm wird, dann schwärmen die wie die Irren, aber war nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Schwärme haben wir denn gefangen? 10 oder sowas? Also, und ich meine, wir decken hier durchaus ein größeres Gebiet ab. Mir ist ein Volk abgeschwärmt, das war aber ein kleiner Krebel. Ja. Ja, insgesamt, ja, fortbildungsmäßig habe ich alles mitgenommen, was ich nur mitnehmen konnte. Habe ich 2020 auch schon so gehalten. Also wirklich jeder Kurs, Königinzucht, Chörkurs, irgendwelche anderen Seminare.
Und hatte ich das schlauer gemacht?
Auf jeden Fall, klar.
Der Chörkurs?
Da hatte ich 3 oder 4 Kurse in Folge belegt tatsächlich von verschiedenen Anbietern. Da war einmal was vom Imkerverband Rheinland, dann war was von aus Bayern und noch irgendwas, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das hat sich natürlich dann ein bisschen wiederholt, ne? Was aber nicht schlimm war, weil dann verfestigt sich das natürlich ein bisschen. Sehr viel Thema ist natürlich, wie trägt man die Sache im Babybreed ein und sowas. Ja klar, also es macht einen immer klüger. Bei einer Fortbildung, ich werde jetzt nicht spezifizieren, bei welcher, aber war ich ein bisschen geschockt, dass der Vortragende, er hat natürlich auch über Bienenkrankheiten referiert, was man ja als Vermehrer oder Züchter, sollte man natürlich, muss man das erkennen, wenn in einem Bienenvolk irgendwas nicht in Ordnung ist, ist ja ganz klar, weil die ja fallen ja dann auch einfach raus. Und der hat echt da ziemlich veraltete Sachen von sich gegeben. Und da habe ich mir so gedacht, ja, okay. Da war ich nicht so amused, weil ich sag mal, die Leute, die Zuchtobleute und die halt da wirklich in den oberen Kreisen sich verlustieren, da wär ich schon sehr angetan, wenn die Ahnung hätten. Da war ich ein bisschen negativ überrascht, muss ich sagen. Aber ich hätte jetzt natürlich nicht mehr genau was dazu sagen, sonst kriegen wir wieder einen auf den Deckel.
Du arbeitest ja dran, weil du übernimmst da alles.
Nee, ich übernehme gar nichts. Was habe ich irgendwas mit W habe ich mir hier aufgeschrieben, aber das kann ich jetzt leider nicht mehr erkennen. Ja. Ja, nee, so war, also ich war insgesamt nicht zufrieden mit der Honigernte schon mal gar nicht. Ich
Ja,
hätte
gut,
einfach.
das kann man ja nicht beeinflussen. Also
Nee.
du
Naja,
zumindest
ein
das Wetter
bisschen.
kannst du nicht beeinflussen, sagen wir es
Genau.
so. Honigernte kannst du schon beeinflussen, aber
Ja,
das Wetter
ja.
kannst du halt nicht beeinflussen.
Genau. Aber ich sag mal, Königinvermehrung, wieder wirklich ein paar Mal auf die Nase gefallen und mit wirklich so dummen Fehlern, dass es einfach nur wehtut. Aber dann hat es jetzt schlussendlich doch geklappt. Und genau. Also auch, ich sag mal, von allem ist die Beschickung der Insel das Einfachste. Zumindest für mich.
Das würde ich nicht sagen. Also ich kenne dort doch einige, die mit dieser Terminierung immer Probleme haben, weil du musst ja dann auf den Punkt die Königin parat haben. Und wenn jemand von euch das fürs nächste Jahr plant, würde ich immer irgendwie schauen, dass man ein Backup hat, dass man beispielsweise beim Züchter oder so sich noch schlupffreie Verweisezellen für den nächsten Tag bestellt, dass man, falls es nicht klappt, dass man dann nicht umsonst das Geld bezahlt hat, weil oftmals ist es so, du musst das Geld im Voraus bezahlen für die Belegstellen und dann kriegst du es auch nicht mehr wieder, wenn du die Königin nicht anlieferst. Das ist zumindest bei uns so. Oder nur mit Goodwill.
Also, Herr Bauer stellt immer für seine Pappenheimer so einen Zuchtplan zur Verfügung für alle Beschickungen. Und da steht genau drin, wann Unlarven, wann Reizfütterung und so weiter.
Ah,
Und du hast
meine ich
auch
halt
dieses
gar nicht.
nette, diese hast, zeig das mal vielleicht beim nächsten Mal. Hast mir mal gezeigt, so eine nette, so eine Schablone, da konnte man drehen, welcher Tag ist und
Ja,
dann.
die ist aber auf Niederländisch. Habe ich von Bugfest
Ja, ist ja egal,
Niederlande
kannst ja trotzdem mal zeigen, weil das ist
bekommen.
echt genial, das Teil.
Ja, ich meine jetzt noch nicht mal, dass man diese Termine nicht drauf hat, aber dass man irgendwie einen Fehler macht, wie du beispielsweise, und dass dann einfach die Zellen nicht angenommen werden oder so. Und dann, wenn du dich dann genau auf Punkt für dich vorbereitest und nicht vielleicht 5, 6 Tage vorher, wie ich das eigentlich mache, weil damit die dann wirklich schon geschlechtsreif dort dann ankommen.
Ja gut, das ist halt in EWK ein bisschen schlecht, ne?
Ja. Wieder ein Vorteil fürs Meerwabenkästchen.
Ja, in der Tat. It is, wie es ist, ne? Ist halt auf, das wollten wir noch überprüfen, fällt mir gerade ein. Ob
Aber
das bei allen
ins EWK lässt du die
Reitvereinen.
ja einlaufen, ne? Du lässt sie nicht ins EWK schlüpfen, ne?
Einlaufen, genau.
Ja, gut. Also dann hast du quasi schon die Kontrolle, dass die alle Beinchen hat, dass die Flügel in Ordnung ist.
Ja. Genau. Ne, also wenn man die, man muss sie ja vorher markieren mit Plättchen, da hast du die ja in der Hand und guckst sie dir in Ruhe an. Und das hat auch sehr gut geklappt. Da habe ich sogar auch ein kleines Video zu gemacht. Das kann man auf Social Media bestimmt noch irgendwo finden.
Ja. Mit dem guten Nagellack.
Ja, genau, kein Nagellack, aber ich meine, das ist ja vermutlich genau das Gleiche, genau. Ja, genau. Das war mein Jahr. War schon ganz okay, sag ich mal so.
Könnt ihr ja, wenn ihr Lust habt, uns auch in euren Jahren teilhaben lassen.
Ja, super gerne.
Wir reagieren auch drauf.
Also bisher sind wir ja sehr
Weil das ist
vorbildlich.
nämlich ein Wettbewerb zwischen uns beiden, wer schneller auf Kommentare reagiert.
Ja, also Marco denkt, das ist ein Wettbewerb, es ist keiner.
Und im Zweifel, wenn kein Name beisteht, ist es immer Marie.
Ja, ich schreibe also, wenn ich mich bedanke und nur allgemein schreibe, dann schreibe ich keinen Namen dabei, weil das ist. Aber wenn wir eine Meinung schreiben, dann macht das schon Sinn, dass wir einen Namen dabei schreiben, ja.
Das könnte man wahrscheinlich auch so herauslesen.
Ja, also ich sag mal, so inflationär, wie ich beispielsweise Smileys verwende, kann man sich schon denken, dass ich das dann bin, ja. Genau. Ja, was sind unsere Pläne für 2022? Leg mal los.
Soll ich wieder anfangen?
Ja, natürlich.
Du hast dich wahrscheinlich nicht vorbereitet und jetzt willst du hier von meiner Vorbereitung partizipieren, dass du dich in der Zeit, wo ich das sage, was ich nächstes Jahr plane, dass du es dann einfach übernehmen kannst wahrscheinlich. Ne?
Nein, ich sag euch gerne, warum ich will, dass er anfängt, weil er mir nämlich erzählt hat, als er gesagt hat, er würde gerne darüber sprechen, ich gefragt habe, erzähl doch mal, was planst du denn? Sag ich denn nicht. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was er plant. Deswegen will ich das jetzt hören.
Ja. Nichts Weltbewegendes, also... Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich mir ein bisschen mehr Theorie mache nächstes Jahr. Das heißt, da haben sich doch einige Bücher angesammelt, die ich dann gerne nochmal durcharbeiten möchte. Mhm. Soll ich die jetzt aufzählen? Vielleicht?
Klar, mache.
Also.
Ich habe da schon mal was vorbereitet.
Zufälligerweise habe ich sie neben mir. Rein zufällig natürlich, ne? Ja. Aber auch nicht alle, weil ich irgendwie alle nicht mehr gefunden habe. Höchstwahrscheinlich habe ich die verliehen oder... Oder sind im Keller.
Ja. An der Stelle darf ich fragen, warum du Imkerbücher im Keller hast?
Ja, weil ich das nicht so schön finde, die hier im Bücherregal stehen zu haben.
Okay, dann sag mal.
Lieber so volkswirtschaftliche Bücher oder so stehen.
Ach ja, also, die Dinge, die wirklich interessieren, meinst du?
Ja, ja, wo fange ich an? Ja, ich würde mal sagen, also, das Buch habe ich jetzt leider nicht hier, aber ich würde mir gerne nochmal Bruder Adam, meine Betriebsweise, durchlesen. Habe ich mir bestimmt schon 20 Mal durchgelesen, aber da kann man eigentlich immer was entdecken. Mhm. Weil das doch eigentlich sehr tiefgründig ist, was man vielleicht auf den ersten Anhieb gar nicht so mitbekommt. Also so geht es mir eigentlich. Also jedes Mal, wenn ich das Buch lese, entdecke ich irgendwie wieder was Neues, was interessant ist.
Man das habe ich schon natürlich... von vielen gehört, ja. Dass es in der Tat, dass man jeden Satz eigentlich exakt lesen muss und studieren muss, weil doch in jedem Satz eine Information drinsteckt, die man im ersten Moment vielleicht übersieht. Mhm. Guck mal, ob ich es gerade griffbereit habe. Erzähl mal weiter.
Kosmos Verlag.
Ja. Für die bei YouTuber, dass sie mal sehen können, wie es aussieht.
Ja, genau. Vor allem, das ist auch relativ dünn, aber das ist wirklich, also meins ist schon richtig zerfleddert.
Hm. Ich sehe gerade, meins ist von 2019. Anfang 2019 habe ich das bestellt. Ja, das hat nicht viele Seiten. Also jetzt hier, cool, man sieht richtig, wie ich an der Seite markiert habe überall.
Ja, der hat hinten auch Rezepte drin für Leute, die irgendwie Met herstellen wollen oder in Anführungszeichen eine Honig-Champagner, also Sekt in Flaschengärung.
Ja, in der Tat.
Also nach Champagner-Methode. Mit, ja. Habe ich zwar noch nie gemacht, würde ich zwar gerne mal machen, aber das ist mir auch zu aufwendig, weil vor allem er spricht davon, dass sie wirklich sehr, sehr lange lagern müssen. Mhm. Und dann sagt er, am besten in Sand legen.
Ja, das, wo wir wieder bei dem Thema wären, wofür braucht man eigentlich sehr viel Grundstück, ja.
Ja gut, das wäre das erste Buch, das ich mir auf jeden Fall nochmal durchlesen möchte. Dann als zweites Buch, ich habe jetzt nicht die Ausgabe, die ich eigentlich lesen möchte, aber die neuere Ausgabe hier, das ist der Raimund Zimmer.
Mhm.
Die Backfestbiene, das wurde nochmal neu aufgelegt, das Buch. Vorher gab es das ja nur im Antiquariat für 200, 300 Euro. Mhm. Und jetzt gibt es das, glaube ich, von den... Backfest Südwest haben das, glaube ich, aufgelegt und das kostet auch nur 30 Euro. Und für so einen dicken Schinken finde ich das eigentlich gut. Also kann man nicht meckern.
Ja.
Das ist wirklich auch sehr erhellend und hat sehr, sehr viele Informationen. Also es lohnt sich, das Buch. Ja. Kann man echt nicht meckern. Dritte Buch. Imkern im angepassten Brutrahmen heißt auch Imkern im Einklang mit der Natur. Arbeitsweise nach Bruder Adam, nach Hans Bär.
Mhm. Mhm.
Hierzu muss ich sagen, das Buch in der Form bringt einem gar nichts. Weil das ist einfach nur eine lose Ansammlung an seiner Gedanken. Ne? Nicht wirklich gut ausformuliert, viele Bilder, eher nur Stichpunkte, Schriftgröße würde ich sagen 14, also auch ziemlich groß.
Okay, Blindenschrift.
Und aber in Verbindung mit einer DVD die es bei Bien Ruck gibt, ist das Buch eigentlich sehr, sehr gut. Auf dieser DVD sind zwei seiner Vorträge bei. Einmal zur Betriebsweise und ich glaube einmal zum angepassten Brutraum allgemein. Und wenn man sich das mit der DVD zusammen anschaut, ist es sehr gut. Die DVD kostet 15 Euro, also ist auch erschwinglich. Mhm. Und das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal reinpfeifen. Mhm. Weil das eigentlich auch interessant ist. Ne? Es gibt dann bei den Bugfest-Imkern gibt es ja noch ein anderes Werk, hier von Ries. Das kriegt man, glaube ich, wenn man bei dem Bugfest-Verein eintritt, kriegt man das geschenkt, als Eintrittsgeschenk. Das ist noch ein bisschen dünner und das ist auch die Betriebsweise von Gunter Ries. Mhm. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, aber das werde ich dieses Jahr nicht lesen. Nächstes Buch.
Mhm. Das haben wir ja heute schon mal gesehen.
Der Paul der Jungels.
Der Jungels Paul.
Ja. Finde ich gut, dass er jetzt mal ein Buch herausgegeben hat. Mhm. Ich habe da wirklich erst nur ein bisschen quer gelesen, aber mein erster Eindruck war nicht so gut, aber so der zweite Eindruck ist gut.
Ich finde, es ist hervorragend lektoriert. Da hatten wir ja zuletzt einige Bücher, die ganz grausam lektoriert waren. Das ist wirklich hervorragend lektoriert. Ich finde, die Texte sind sehr schön verständlich, unaufgeregt.
Das ist sogar dem Gunter Ries gewidmet, das Buch.
Mm, ja. Sehe ich gerade. Also ich bin leider immer noch nicht so weit. Ich komme echt immer nur so ein paar Seiten weit und dann, ich habe einfach echt zu wenig Zeit im Moment. Also ich bin bei, keine Ahnung, noch nicht mal bei Seite 100. aber das, was ich bisher gelesen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aussagekräftige, vernünftige Fotos dabei.
So ein bisschen erinnert mich das Buch an die Vorträge von Jos Guth, die er auch zur Betriebsweise und so weiter und auch zur Selektion hält. Gibt es bei YouTube leider nicht auf rein Deutsch, sondern gibt es nur, wo Jos Guth irgendwo in Russland war und dann er auf Deutsch vorträgt. Ja. Aber dann immer dahinter dann die Übersetzung auf Russisch. Also das ist ein bisschen nervig zu gucken, aber lohnt sich vielleicht anzuschauen, wenn man Nerv drauf hat.
Ja, ja, habe ich mir aber auch schon ein paar von angeschaut. Ich glaube, das hattest du mir mal geschickt irgendwann. Das war eigentlich sehr spannend, ja.
Gut, habe ich noch ein Buch. Das hatte ich, glaube ich, letztens schon gezeigt. Neue, Matthias Engel. Da geht es um künstliche Besamung. Sind wir ja schon ein paar Mal auf die künstliche Besamung eingegangen und ich habe das Gerät hier, also ich habe alles hier, ich muss mich einfach mal mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, dass ich spätestens 2023 da intensiver einsteige, weil ich habe gehört, dass Frau Winkler dieses Jahr zum letzten Mal auf Besamungstour geht. Ich glaube, letztes Mal schon gesagt, ich weiß es nicht mehr. Und dann wird das ein bisschen eng, ne? Was die Besamung angeht. Mal gucken, wie das klappen wird. Dann habe ich noch ein letztes Buch, dieses Genetikbuch von Egil Holm. Das habe ich aber auf Englisch mir besorgt. Die deutsche Version gefällt mir überhaupt nicht. Sowohl die alte Version nicht, als auch die neue Version.
Warum?
Keine Ahnung. Also, das liest sich irgendwie nicht flüssig. Die englische Version, ich weiß nicht, ob er das selber auf Englisch geschrieben hat oder ob das von jemandem übersetzt wurde. Also das liest sich richtig schön flüssig. Mhm. Ohne große Probleme. Und das in Deutsch, das ist einfach nur zäh.
Okay, ich bin gespannt. Ich habe es ja auch auf der Liste.
Das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich es auf Englisch geholt habe. Ich habe noch ein paar andere Bücher auf Englisch, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Ich will versuchen, hier meinen imkerlichen Wortschatz zu erweitern, dass ich zumindest so zum Ende des Jahres in Lage bin, da vielleicht meine Präsentation auch auf Englisch zu halten. Mhm. Und das sind ja doch schon eine ganze Reihe von Fachbegriffen, die man braucht. Und das ist halt so eine... Man kann Englisch sprechen, das ist kein Problem, aber dann zu einem Fachgebiet einen Vortrag zu halten, ist wieder was ganz anderes. Mhm. Da musst du dich komplett reinfuchsen und das heißt, du musst dich sehr, sehr viel mit der Sprache dann beschäftigen. Dahergehend habe ich mir vorgenommen, auch einmal die Woche eine wissenschaftliche Arbeit auf Englisch zu lesen und ums Bienenthema, also was mich interessiert, einfach darum mehr noch in die Wörter reinzukommen. Mhm. Ja, da auch meinen Vokabelschatz aufzubauen. Mit einem Vokabeltrainer vielleicht sogar. Mal sehen. Vielleicht werde ich die Vokabeln auch zur Verfügung stellen. Mal gucken.
Ja, wenn wir mal irgendwann unsere Homepage fertig haben, könnte man das mal da hinterlegen. Das wäre ja vielleicht cool.
Kostenpflichtig natürlich.
Vorschlag, VIP-Zugang.
Okay. Das hast du jetzt gesagt.
Spaß bereit.
So, das wäre es ein bisschen zur Theorie. Dann zur Praxis. Ich wurde jetzt angefragt von jemanden, bei dem ich Bienen stehen habe. Die Person macht auch jetzt schon seit Jahren immer so VHS-Kurse für Kinder. So ein bisschen, was ist das für ein Tier, was ist das für ein Baum? Und sie möchte das gerne erweitern über Bienen. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade in der Konzeption, dass wir zum einen einen Kurs für Kinder machen und zum anderen einen Kurs für Erwachsene. Aber jetzt nicht unbedingt, dass die Leute Imker werden sollen. Es gibt genug Imker. Aber dass sie sich einfach ein bisschen mehr mit der Materie auseinandersetzen. Da wollen wir mal gucken, dass wir da vielleicht so insgesamt vielleicht 2, 3, 4 Kurse machen mit einem Umfang vielleicht von 10, 20 Stunden. Mhm. Aber auch in Verbindung dann mit dem Umfeld. Mhm. Also, dass die Leute dann direkt zur Hand bekommen, hier die Pflanzen sind gut im eigenen Garten, das kann man selber aktiv tun. Und da bin ich ganz gespannt, wie das so wird.
So, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, im kleineren Umfang, also jeweils dann wirklich nur eine Veranstaltung zu 2 Stunden ungefähr, allerhöchstens 3 Stunden. Und das ist immer sehr, sehr gut angekommen. Ja, also sind die Leute, und wenn du da halt ein paar coole Storys erzählst über Bienen, das ist, kriegst du die Leute total mit. Mhm. Macht Spaß.
Ja, wir werden sehen. Mhm. dann zur Praxis. Ich habe mir vorgenommen, ich glaube, ich werde dieses Jahr keine Belegstellen beschicken, sondern alles nur zu instrumentellen Samen geben. Mhm. Ich habe einfach dieses Jahr nicht so viel Zeit und wenn Frau Winkler nochmal kommt, da kannst du auch 20 Königin dann bei Frau Winkler besamen oder 15. Mhm. Das reicht mir. Dann wollte ich vielleicht nochmal 2, 3 Königin kaufen bei anderen Imkern, um vielleicht meine Linien ein bisschen breiter zu streuen und dann für nächstes Jahr vielleicht auch Drohnenlinien schon zu haben. Mhm. Mhm. Da muss ich mal sehen und ich denke, man sollte auch mal andere Imker unterstützen. Ne? Andere Berufe, ne? Dadurch, wenn du dann ihre Besamtenkönigin kaufst, dann haben sie auch was von. Mhm. Jo, was gibt's noch? Jo, das wäre es eigentlich.
Mhm. Ja, da hast du dir aber schon, also gerade die Lektüre. Das heißt, da sind ein paar Folgen gesichert.
Ja, mal sehen, ne?
Ja, ich habe ja auch einen relativ großen Stapel und mir fehlt auch gerade einfach echt die Disziplin, muss ich sagen. Die Zeit und die Disziplin. Ich könnte mehr lesen, wenn ich mich wirklich abends hinsetzen würde und nicht sagen würde, ich bin so müde, sondern wirklich noch eine Stunde lesen würde.
Muss noch nicht mal eine Stunde lesen, reicht ja 10 Seiten, ne? Wenn du das über das ganze Jahr durchziehst.
Ja. Aber ich bin ja eigentlich total die Leseratte, ne? Also ich bin...
Aber diese Bücher liest man ja eigentlich nicht,
ja,
ne?
Man liest die ganz anders. Seiten
durch und dann machst du dir Gedanken drüber.
Ja, in der Tat.
Ja.
Genau, also das ist auch wirklich, bei Sachbüchern geht mir das so, dass ich wirklich Absätze mehrfach hintereinander lese auch einfach. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas, ist mir entgangen einfach. Ja, steht bei mir an? Also... Nächstes Jahr wird sehr anstrengend für mich, glaube ich. Aber ich glaube sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass ich nächstes Jahr sehr viel dazu lernen werde. Das erste Highlight ist, im Februar mache ich das erste Modul in Waadt. Eine Imkerschule in Österreich, wo man den Facharbeiter Bienenwirtschaft heißt es in Österreich, bei uns ist es ja der Tierwirt Fachrichtung Imkerei. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Genau, und man kann das ja im Quereinstieg machen, das kann man hier in Deutschland auch. Es ist aber in Österreich, sind die Bedingungen einfach ein bisschen besser und das Allerbeste daran ist, dass du halt 4 Module belegst und du kannst die zeitlich relativ frei wählen. Also kannst ein Modul im Jahr machen, du kannst 4 Module im Jahr machen oder auch eben 2 oder was auch immer. Und das ist schön, fährt man halt für eine Woche dahin und lässt sich dann da berieseln und dann muss man natürlich noch Selbststudium einiges nachweisen und dann kann man sich zur Prüfung zulassen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, freue mich unheimlich und ja, Das ist nächstes Jahr ist geplant, dass ich zwei Module mache und 2023 dann die anderen beiden Module und dann mal gucken, wann man die Prüfung ablegen kann. Genau. Das ist ein Highlight. Dann, das hast du ja schon mal irgendwann verraten, möchte ich auf jeden Fall einen Kurs zur Besamung machen. Zur künstlichen Besamung. Bin ich auch sehr gespannt. Früher, vor ein paar Jahren, habe ich das Thema ja noch komplett abgelehnt. Allerdings, seitdem ich mich mehr mit dem Thema VSH beschäftige, also wenn man sich mit VSH beschäftigt und da auch einsteigen will, dann kommt man eigentlich um die künstliche Besamung nur schwer drumherum. Und ich war ja letztes Jahr, ach siehste, das habe ich bei meinem Rückblick ja ganz, ganz vergessen, habe ich total unterschlagen, habe ich ja auch schon mal erzählt. Ich war ja in Luxemburg bei der Arista unter der Organisation von Paul Jungels und dort haben wir ja Waben ausgezählt, Rähmchen ausgezählt nach Befallsgrad, um einfach zu sehen, ob welchen VSH-Wert die Königin haben. Das war auch ja, unfassbar spannend. Da war ich zusammen mit einer ganz lieben Imkerkollegin, mit der Doro. Hi Doro. Und wir hatten da richtig Spaß 2 Tage und das war einfach schön. Man ist ja auch auf andere Imker getroffen, Hobby-Imker, Berufsimker, Leute, die ganz frisch dabei waren, Leute, die seit Jahrzehnten imkern. Also es war ein wirklich toller Austausch. Das waren echt 2 super Tage. Und ja, das hat mich jetzt richtig angefixt, das Thema, und möchte jetzt einfach mehr einsteigen in diese ganze Thematik und dass man besamen kann, das ist schon extrem hilfreich. Genau, also das wäre das. Und dann ist noch was in der Pipeline, aber da kann ich noch nicht viel zu verraten. Und da muss ich auch erstmal gucken, ob sich das überhaupt ergibt. Aber es gibt einen größeren Berufsimker in Österreich und bei dem habe ich ein Praktikumsangebot für die Saison, also sprich von März bis November wahrscheinlich. Und ich habe ja natürlich auch einen normalen Job. Und der findet aber remote statt. Das heißt, das würde funktionieren, aber das ist noch nicht spruchreif. Deswegen will ich da noch nichts zu sagen und deswegen will ich auch noch nicht sagen, wo ich das Angebot habe. Aber wenn das klappen würde, das ist ja quasi wie ein Sechser am Lotto, dass man eine Saison bei einem Berufsimker mitläuft, der auch natürlich Königinzucht betreibt. Und ja, mal gucken, wenn das klappt, das wäre schon super toll. Das würde natürlich gleichzeitig auch bedeuten, dass ich in meiner eigenen Imkerei nicht so viel machen kann. Ich möchte aber eigentlich auf jeden Fall Völker erweitern. Wieder nach Borkum schicken, ganz klar. Einfach, dass die Abläufe sitzen, auch für das Königin heranziehen und so weiter. Dann vielleicht die ersten.
Bis Ende des Jahres hast du eh keine Sklerner-Bienen mehr.
Doch, natürlich.
Nee.
Warum denn nicht?
Man darf ja nichts spoilern.
Aha.
Prost.
Danke. Nee, die Sclena ist eine tolle Biene und die Sclena ist ja auch im VSH-Programm mit drin, quasi. Von daher. Genau. Das sind so die Weiterbildungssachen und wie gesagt, ja. Imkerei weiter ausbauen. Dann, genau, was ich ja auch noch erwähnt hatte, Thema Flachzarge möchte ich gerne ausprobieren. Das wird halt auch in Barth gelehrt, die Flachzarge. Von daher würde ich gerne parallel auch Völker in der Flachzarge führen. Bei der Flachzarge kann man auch gut ohne Absperrgitter imkern. Die haben ja dann so ein Rotationsverfahren, dass man eben dann die unterste, die nicht mehr bebrütet ist oder nicht mehr stark bebrütet ist, dass man die quasi oben aufsetzt, wenn die so weit sich nach oben ausdehnen. Ne?
Wir können ja mal das Buch verlinken, das oder die beiden Bücher, die quasi, ich glaube, dort relevant sind für die Ausbildung.
Das habe ich gerade auch schon gedacht.
Man sieht nur deinen Rücken jetzt, ne?
Ja, ich weiß. Ich gucke gerade, wo die Bücher sind. Das ist aber auch egal. Such das raus gleich. Wir verlinken alle Bücher, die wir genannt haben, verlinken wir. Deswegen habe ich eben mitgeschrieben, als Marco gesprochen hat, damit ich mir nicht nochmal alles anhören muss, damit ich weiß, was ich verlinken muss.
Dem Egil Holm Buch auf Englisch, das ist auch viel günstiger als das Deutsche.
Okay, ich würde es auf Deutsch und auf Englisch verlinken, ja? Ist das okay?
Ja, meinetwegen.
Genau, das steht bei mir an. Was steht bei euch an? Berichtet uns mal in den Kommentaren. Ja, ich denke, damit haben wir schon echt lange geredet. Wir sollten jetzt auch wirklich mal langsam mit zu Potte kommen. Wir haben schon eine Minute, Viertelstunde, eine Stunde, Viertelstunde. Wir hatten aber noch
Den ganzen Tag mit dir reden, Marie.
Oh, schön. Thema Trachtnet habe ich ja noch, habe
Ja, wir
ich.
haben da heute extra früh angefangen. Also, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass es draußen noch hell ist.
Ja, einmal war es so ein bisschen hell, ne? Aber
Ja, aber
als war dunkel, als wir fertig waren, ist es
also
immer
jetzt
noch.
ist es gerade
Also hell.
15:37 Uhr.
Ja, so früh haben wir auf jeden Fall noch nie aufgenommen, das ist korrekt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was wir uns für den Podcast vornehmen für 2022. Sollen wir dazu noch was sagen kurz? Was nehmen wir uns überhaupt vor?
Gar nichts, gar nichts. Wir machen es einfach hier der Freude willend, wollend, willend, wollend.
Ich würde super gerne mal was aufnehmen am Bienenvolk. Mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, dann nicht, aber hätte ich mal mega Bock drauf. Also
Ich
ich stelle
weiß.
mir das so vor, wie dass du was an den Völkern machst und ich daneben stehe und das boshaft kommentiere. Gebt uns Daumen hoch, wenn ihr dafür seid.
Ja, das Gute ist, das ist ja noch so lange hin, dass es bis dahin wieder vergessen ist.
Das sowas vergesse ich nicht, das weißt du genau. Okay, also ihr Lieben, ich hatte hier noch was zum Thema Trachtnet. Das fand ich sehr interessant. Und zwar, wenn man Inhaber einer Trachtwaage ist vom Trachtnet, dann bekommt man eine Art Newsletter von denen. Und Dr. Otten hat da die Tage was geschickt. Und da möchte ich gerne einen kleinen Abschnitt raus vorlesen. Das fand ich nämlich ganz spannend. Neben den Wagen des deutschen Trachtnetz gibt es natürlich noch viele weitere elektronische Wagen, die täglich Informationen liefern, aber nicht vernetzt sind. So auch in anderen europäischen Staaten. Wir werden im Laufe des kommenden Jahres das Trachtnet erweitern und für andere Länder öffnen und unsere Algorithmen, Berechnungsverfahren bereitstellen. Damit werden dann Vergleiche des Trachtverlaufs mit anderen Regionen Europas möglich. Das finde ich echt super spannend. Nachdem die Ministerin für Wirtschaft und Landwirtschaft des Landes Rheinland-Pfalz, Daniela Schmidt, unsere Fachzentrum die 500. elektronische Waage übergeben hat und Bundesländer, in denen es bisher nur wenige Waagen gibt, signalisiert haben, zukünftig mehr Waagen etablieren zu wollen, wird das Trachtnet weiter wachsen und geografische Lücken geschlossen werden. Übrigens habe ich zufällig auf der Seite vom Trachtnet gesehen, wir hatten ja einmal darüber gesprochen, wo die Waagen überall verteilt sind. Und wir haben ja gedacht, nur Rheinland und Rheinland-Pfalz. Stimmt gar nicht. Es gibt auch welche in Bayern, es gibt welche in Niedersachsen und so weiter. Wenige. Aber da ist ja jetzt wirklich auch der Hinweis, das soll noch weiter ausgebaut werden. Finde ich eine super Sache. Und trägt auch, glaube ich, gut zum Austausch bei der Imker untereinander. Finde ich ganz toll.
Ja, wenn die Imker die Waben haben, die Völker auch vernünftig pflegen. Das ist Originalton von Herrn Otten.
Ja, stimmt.
Das kommt nicht von mir. Das ist nämlich die Vergleichbarkeit der Völker, ist dann nicht gegeben halt, ne?
Ja, andererseits, du hast ja auch, ich sag mal, du kannst ja nicht nur die besten Völker draufstellen, das macht ja auch keinen
Ja, aber
Sinn.
zumindest ein durchschnittliches Volk, ne?
Ja, gut, aber es ist halt eben auch mal ein Krebel dabei. Das passiert halt.
Da muss man aber dann so in der Lage sein, dass man diesen Krepel dann austauscht und dann ein durchschnittliches Volk auf die Waage stellt.
Ja, gut, das ist halt die Frage, ob man das dann machen sollte.
Meine dich jetzt nicht damit, ich meine allgemein.
Ja,
Ich weiß,
hab
dein
ich.
Wagenvolk kenne ich nicht. Ich kenne noch nicht mal deine Wagennummer. Eigentlich müssten wir die mal einblenden und mal schauen, wie sich das Volk so in den letzten Jahren entwickelt hat.
Ich denke, nein.
Gut.
Genau, und dann haben wir noch einen Veranstaltungstipp für euch. Und zwar gibt es am 12. bis 13.
Aufreger. Hast du mir nur noch großartig erzählt, dass du noch so einen großen Aufreger hast?
Naja, ich habe einen kleinen Aufreger, der kommt auch noch, ja. Ganz zum Schluss, oder? Am 12. und bis 13. März findet unter der Schirmherrschaft von der Armbruster Imkerschule die Fachkonferenz Varroa-Resistenzzucht, ein möglicher Weg aus der Krise der Imkerei statt. Paul Jungels ist dabei, Dr. Ralf Büchel ist dabei und andere. Das genaue Programm ist, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben. Das klingt sehr, sehr, sehr spannend. Liegt bei 90 Euro die Karte. Findet ihr auf der Seite von der Armbruster Imkerschule, kann ich. Ich notiere es mir gerade mal. Wobei, das habe ich mir, glaube ich, schon rausgesucht. Wir werden euch das verlinken, natürlich. Also
Ich
alle,
weiß nicht,
die.
ob wir das verlinken werden. Nix.
Alle, die sich für das Thema Varroa-Resistenzzucht interessieren, die können ja mal da drauf schauen. Es wird auch einen Livestream geben.
Für 90 Euro.
Steht da zumindest gerade so. Das wäre schon echt viel.
Vor
Zumal
allem bei der
die.
Qualität.
Ja, die Technik die letzten Male nicht so perfekt war. 90 Euro ist schon viel. Abwarten, ob die das noch ändern.
Ja, erstmal abwarten, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, ne? Weil da steht, glaube ich, 50 Personen, ist ja nicht sonderlich viel, ne?
Ja, in der Tat.
Ich weiß gar nicht, in unserem Chat letztens hat ja jemand gesagt, wie viele waren da beim Bibelsymposium? 100?
Auf jeden Fall nicht viele.
120? Aber auch nicht so viele, ne? Ich kann ja vielleicht heute Abend mal fragen und dann kann ich nächste Woche berichten. Aber ich weiß gar nicht, ob man da interaktiv reagieren kann.
Also wenn du das über YouTube guckst, nicht, weil
Nein,
ich
es ist
glaube,
zu.
okay, weil manchmal streamen die das auf YouTube direkt, diese Sprechstunden. Ja, genau. Highlights, Aufreger der Woche. Gab es was bei dir?
Nö.
Also bei mir gab es sogar zwei Aufreger. Der eine Aufreger war ein lieber Imkerkollege, der mir mitgeteilt hat, ich spreche zu viel über Bienen. Ich hätte zu wenig andere Themen. Ganz schön frech, oder? Der andere Aufreger, der wahre Aufreger war aber, ich habe mir angeschaut.
War das denn?
Keine Ahnung. Ich hab mir eine Folge angeguckt, Interview mit einem Imker. Wunderbares Format, finde ich richtig super. Und zwar mit der Franzi Bi, Franziska Nachname. Na,
Rotma oder so, ne?
Nee. Ist auch egal. Franzi Bi, ihr wisst, wen ich meine. Eine total liebe und nette, so wie man sie aus dem Internet halt kennt. Also ich habe sie nie privat getroffen, aber mir haben die Videos super gut gefallen. Und weil sie sehr unaufgeregt Sachen erklärt und einfach entspannt ist an den Bienen und ich finde so, wie man sein sollte, durchaus ein bisschen vorsichtig und ja, gefällt mir. Auf jeden Fall Interview mit einem Imker mit Franzi Bi und dann hat sie einen Satz gesagt und zwar ist sie anscheinend tatsächlich, das passt auch zu einem Thema einer Folge, ne, Frauen in der Imkerei, tatsächlich ist sie wohl aktiv angegangen worden. Mit sexistischen Kommentaren, wie sie in diesen Videos rumläuft. Sie war ja manchmal auch wirklich nur in Shorts und Top, so wie ich auch im Sommer an meinen Bienen rumlaufe. Und da hat sie also wirklich anscheinend massiv Kommentare für gekriegt, dass sie sich mal anziehen soll und so weiter. Und dann hat sie den Satz gesagt, vielleicht bin ich auch selber schuld, was ich anhatte. Und dann habe ich mir gedacht, nein, wir können uns anziehen an den Klamotten, mit den Klamotten an den Bienen, wie wir wollen. Egal, ob wir Männlein oder Weiblein oder was auch immer sind. Das geht nicht an. Das hat mich so geärgert, dass sie das auch so empfunden hat. Und dass das vielleicht eine Konsequenz ist, warum sie auch ein bisschen weniger Videos machen. Was für ein Mist. Weil irgendwelche Vollhorste offensichtlich meinen, sie müssten kommentieren, wie sie aussieht, wenn sie an ihren Bienen arbeitet. So läuft sie halt rum. Muss man sich jetzt für die Videos extra anziehen oder was? Also das hat mich richtig geärgert, sowas. Weil sie wirklich ja tolle Videos produziert hat, super erklärt hat. Ich meine, klar, Betriebsweise ist eine von vielen Betriebsweisen. Man kann die gut finden oder auch nicht, die Betriebsweise. Ich fand ihre Erklärung immer super. Sie hat das unaufgeregt und schön gemacht. Und dann hört sie auf wegen, naja, sie haben ja auch Kinder bekommen und so weiter, das hat sie alles berichtet. Aber weißt du, du tust was Gutes für die Allgemeinheit und willst ja eigentlich nur dein Wissen teilen und willst vielleicht jungen Imkern helfen und dann bekommst du solche bescheuerten Kommentare, wie du aussiehst. Ich fass es nicht. Echt. Mein Aufreger der Woche.
Mich aber an was erinnern, dass du dich auch schon mal über Äußerlichkeiten von anderen Imkern aufgeregt hast.
Ja, allerdings hat dieser Imker ja von sich auch behauptet, dieser Imkermeister, sind wir nochmal darauf hingewiesen worden, dass dieser Imker ein Imkermeister ist, stimmt, hat ja im Prinzip sich selber dargestellt als den obersten Lehrmeister ever. Da kann man auch ein bisschen gucken, dass man optisch dazu passt, zum obersten Lehrmeister ever. Ja, okay, ich glaube, das war's. Wir haben jetzt aber auch relativ lang. Wir haben 1 Stunde 20 Minuten, ist die längste Folge, die wir bisher hatten. Jetzt reicht's auch.
Warte. Könnt ihr jetzt noch weiterreden? Aber wenn du nicht mehr willst, dann müssen wir aufhören.
Ja, nächste Folge. Ich hoffe, ich schaff's, die Sklerallinien für euch vorzubereiten. Und dann, ich sehe hier schon die 4719, 48, die 4796, die 4740G10. Ja, ihr Lieben, dann danke, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.